alles, was länger als 72 Stunden stattfindet, kontinuierlich des Fastens, wird Bindegewebe, Organe und Muskulatur abbauen. Wobei hier auch mitgeteilt worden ist, dass quasi mit dem Zurückkehren in wieder alte Ernährungsgewohnheiten sich Muskulatur und auch Organgewebe wieder aufgebaut hat, aber das Fett so nicht zurückgekommen ist.
Artgerecht Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Mit Felix Möser und Matthias Baum.
Die Fastenzeit läuft. Millionen Menschen verzichten in diesen Tagen ganz bewusst und freiwillig auf bestimmte Lebensmittel, zum Beispiel Lebensmittel wie Zucker oder Alkohol. Viele haben das Ziel, ihren Körper zu reinigen oder auch ganz konkret Gewicht zu verlieren. Wir haben hier bei den Health Nerds natürlich schon mehrfach über das Thema Fasten gesprochen, auch über die verschiedenen Methoden und Fastenkonzepte. Heute in dieser Folge wollen wir den Blick tiefer in unseren Körper werfen, also quasi einen Blick hinter das Fasten. Denn eine spannende internationale Studie hat jetzt gezeigt, dass Fasten tiefgreifende Veränderungen in unseren Organen bewirken kann, weit über den bloßen Gewichtsverlust hinaus. Was bedeutet das für unsere Gesundheit? Also, welche Veränderungen passieren da genau in unseren Organen beim Fasten? Wie verändert sich unser Blut messbar? Und welche neuen Erkenntnisse gibt es in Bezug auf Fasten und die Auswirkungen auf unser Gehirn und den Energiestoffwechsel? Fasten hat also ganz offenkundig und wissenschaftlich belegt nicht nur kurzfristige Effekte, sondern auch langfristig gesundheitsfördernde Potenziale. Und genau die schauen wir uns heute an mit Matthias Baum aus dem Health Nerds Wissenschaftsteam. Matthias, hi.
Felix, hi. Ich freue mich, wie immer mit dabei zu sein.
Matthias, bevor wir über diese Studie sprechen, lass uns kurz über das Fasten allgemein reden. Evolutionär betrachtet hat uns Fasten, na, ich sag mal salopp gesagt, mehrfach den Arsch gerettet. Ohne diese Fähigkeit würden wir gar nicht mehr existieren, oder?
Kann man so sagen, Felix. Es ist wie eine Art Grundpfeiler der menschlichen Evolution, weil das Thema Nahrungskarenz oder die Nichtverfügbarkeit von Nahrung ist eines der zentralen Elemente, wie unser Stoffwechsel funktioniert. Und das ist in der von dir zitierten Studie auch mit untersucht worden. Das heißt, nicht nur das, wie wir schon häufiger zugesprochen haben, dass es vielleicht Einfluss auf Gewicht nehmen könnte. Und dann gibt es ja unterschiedliche Fastenmodelle und Richtungen, die man einschlagen könnte. Aber wir sehen wirklich, dass sich die Gene, wie sie abgespielt werden, die Eiweiße, die der Körper produziert, maßgeblich durch diesen Prozess mit beeinflusst werden. Und darauf sind wir quasi programmierend. Und von daher, ja, definitiv ist es ein Bestandteil, der sich im Laufe der Evolution entwickelt hat und den man vorteilhaft nutzen kann.
Es ist spannend und das müssen wir noch einmal ganz deutlich erklären. Also wir Menschen in der Vergangenheit vor tausenden Jahren hatten keinen Kühlschrank, hatten keine Tiere, die mit uns gelebt haben, also keine Zuchttiere, hatten keine Landwirtschaft. Sprich, wir mussten so wie wild lebende Tiere jeden Morgen nach dem Aufstehen erst einmal schauen, wo kriege ich heute etwas zu essen her? Und natürlich hat das nicht jeden Tag geklappt, dass wir irgendwie etwas gefunden haben oder etwas erlegt haben. Das heißt, unser Körper hat sich evolutionär daran gewöhnt oder war in der Lage, wirklich auch mehrere Tage keine Nahrung zu sich zu nehmen und trotzdem zu funktionieren.
Genau, also wenn wir es auf unser Fortfahren betrachten würden, wäre die Aussage genauso richtig. Es gab immer Zeiten, wo man gesucht hat, aber nichts gefunden hat. Und wir haben trotzdem überlebt. Und jetzt kommt der Prozess der Evolution mit dazu. Das heißt, das war nicht nur einmal eine Woche und dann nochmal eine Woche, sondern vielleicht saisonal bedingt oder regional oder Veränderungen, auf die man sich einstellen musste. Und das über viele Generationen hinweg erzeugt für den Stoffwechsel natürlich Effekte, damit besser umgehen zu können. Und das sehen wir heute und daraus können wir ableiten, okay, unser Körper funktioniert auch nach wie vor so. Das heißt, die Nahrungskarenz oder das Nichtvorhandensein von Essen über einen Zeitraum von nicht nur ein paar Stunden, nicht nur im Tag, sondern vielleicht auch mehreren Tagen in der Woche oder vielleicht auch noch länger, gehört auf jeden Fall mit dazu. Und darauf können wir, und das ist das Entscheidende, reagieren.
Mhm. So, nur um das auch einmal hier zu sagen, es gibt natürlich auch Fasten-Themen oder Menschen, die aus religiösen Gründen fasten oder aus kulturellen Gründen. Darüber wollen wir heute gar nicht reden. Das wollen wir auch gar nicht irgendwie in irgendeiner Form werten, schon mal gar nicht, oder irgendwie beleuchten, um Gottes Willen. Es geht heute wirklich nur um die rein wissenschaftlichen Auswirkungen des Fastens auf unseren Körper. Also welche Veränderungen passieren rein biologisch in unserem Körper, wenn wir bewusst über einen bestimmten Zeitraum oder über bestimmte Zeiträume die Nahrung reduzieren oder sogar auf null runterfahren. So, jetzt lass uns mal schauen auf diese spannende Studie, über die wir im Grunde zufällig gestolpert sind. Initiator war unter anderem die Charité in Berlin. Aber wer hat dann noch mitgemacht? Wie lief diese Studie ab? Wer war da alles beteiligt?
Es waren andere, du hast gesagt, internationale Studie. Das heißt, aus Norwegen waren mit dabei, aus UK, also London im Speziellen mit dabei. Und untersucht wurde, und das muss man vielleicht an der Stelle auch nochmal sagen, wir können die Studie gerne auch nochmal mit verlinken, untersucht wurde gar nicht so eine große Populationsgröße. Das heißt, oder das N war jetzt nicht enorm groß, aber spannend ist, was sie natürlich währenddessen gemacht haben. So, das heißt, es gab insgesamt nur 12 gesunde Freiwillige, die daran teilgenommen haben. Jetzt würden viele sagen, ja, das ist ja viel zu klein. 5 Frauen, 7 Männer. Und was letztendlich untersucht worden ist, ist in dem Verlauf einer Nahrungskarenz, Achtung, einer Fastenzeit, über 7 Tage Kalorienreduktion komplett letztendlich. Also keine Kalorienaufnahme, keine Energieaufnahme, nur Wasser. Und die Veränderung, das ist das, was untersucht worden ist, bezüglich des Stoffwechsels. Und quasi wurden verschiedene Stoffwechselparameter und insbesondere Plasmaproteine vor, während und danach bestimmt. Und natürlich auch einige andere Körpermaße und Daten, die quasi mit erfasst worden sind. Auch dazu können wir gleich nochmal ein paar Dinge zu sagen. Letztendlich dabei die molekularen Mechanismen genauer zu verstehen. So, was läuft dann letztendlich genau in den einzelnen Zellen ab? Weil wir quasi erkennen, und das hast du gerade eingangs schon erwähnt, es geht um den systemischen Effekt, der entsteht. Wir haben vielleicht eine Vorstellung beim Fasten. Also der erste Gedanke wäre, ich faste jetzt, weil ich ein bestimmtes Lebensmittel nicht mehr esse. Hast du eingangs erwähnt. Dann kennen wir Fasten als intermittierendes Fasten beispielsweise. Und jetzt die Frage, wenn man das verlängert. Kennen wir in Modellen auch in Form des Heilfastens oder Ähnlichem. Und hier jetzt in dem Falle des Wasserfastens. Und nochmal, ich will direkt vorweg sagen, ich würde jetzt nicht unterschreiben, das ist das, was alle unbedingt machen müssen, sondern jetzt erstmal nur zu verstehen, okay, wie stellt sich der Körper letztendlich darauf ein? Wie reagiert er darauf? Das ist eigentlich das Entscheidende, was man ableiten kann. Und weitere Untersuchungen werden uns dann wahrscheinlich auch zeigen und auch größere Populationen, welche Effekte es dann im klinischen Outcome haben wird. Ne? Also Stoffwechselparameter, die sich positiv anpassen bei auch vielleicht einer geringeren Dosierung, also kürzeren Fastendauer beispielsweise oder ähnlich.
Was war an dieser Studie, du hast sie kurz skizziert, was war das Überraschendste für dich? Oder wo hast du dich vielleicht auch bestätigt gesehen in, sagen wir, in deinen persönlichen Erfahrungen, in deinem Wissen?
Naja, ehrlicherweise kommt das, was wir gerade schon hatten, aus der evolutionären Perspektive heraus. Also wir haben über Fasten, könnte man auch so ein bisschen als Trend bezeichnen, gerade wenn ich jetzt speziell dieses intermittierende Fasten rausnehme. Das ist artgerecht ja auch immer wieder häufiger auch mit ein Thema, auch ein Konzept, was sich meines Erachtens und erfahrungsgemäß auch sehr gut implementieren lässt. Und es gibt eine relativ gute Datenlage. Gleichzeitig immer wieder auch viel Kritik. Ne? Jeder Trend ist gepaart mit einem Gegentrend. Das heißt, dass dann auch schnell gesagt wird, ja nein, das ist für den Stoffwechsel doch gar nicht gut. Hormonelle Veränderungen können entstehen, Gewichtsveränderungen können entstehen, der Stoffwechsel könnte gebremst werden und so weiter und so fort. Genau diese Aussagen kennen viele, deswegen entstehen in diesem Bereich auch viele Unsicherheiten. Und was mich eigentlich dabei am meisten fasziniert ist, A, was sich alles letztendlich verändert hat, also wie viele unterschiedliche Eiweiße. Und nochmal, Eiweiß heißt, es gibt eine Information, die in der DNA gespeichert ist und abgespielt wird und daraus wird ein Eiweiß gebildet. Und wir haben so viele Veränderungen von Eiweißen systematisch auf unterschiedliche Organsysteme bezogen, die durch das Fasten mit aktiviert werden. Und die eine Vorstellung ist, dass man vielleicht sagen würde, wenn ich faste, dann habe ich halt weniger Energie und fühle mich schlapp. Und die Erkenntnis ist eigentlich, der Körper schaltet komplett um und aktiviert ganz spezifische Prozesse, um dieser Mangelsituation Herr zu werden. Und das ist eigentlich das Entscheidende.
Mhm. Aber es ist schon spannend. Korrigier mich, wenn ich falsch liege, Matthias, aber ich habe mal in diese Studie natürlich auch reingeguckt. Mhm. Im Schnitt haben die Teilnehmer dieser Studie 5,7 Kilogramm Gewicht verloren, aber nur 1,5 Kilogramm Fett. Klar, wahrscheinlich, man baut erstmal vor allem Wasser ab, oder?
Genau, 5,7 Kilogramm Gewichtsreduktion plus minus 0,8 Kilogramm. Und jetzt auf alle bezogen, Männer und Frauen bezogen. Und genau das, 1,5 Kilogramm Fett, das reduziert worden ist. Und der Rest ist, und das ist ein ganz entscheidender Punkt, und das ist auch etwas, was man bei längerem Fasten sich durchaus drüber im Klaren sein muss. Also alles, was eigentlich, so ist die Datenlage, alles, was länger als 72 Stunden stattfindet, kontinuierlich des Fastens, wird Bindegewebe, Organe und Muskulatur abbauen. Und das heißt, von diesen 5,7 Kilogramm im Mittel sind 1,5 Kilogramm Fett und der Rest Muskelmasse, die verloren gegangen ist. Mhm. Wobei hier auch mitgeteilt worden ist, dass quasi mit dem Zurückkehren, also die haben das auch noch längerfristig mit begleitet, den Zurückkehren in wieder alte Ernährungsgewohnheiten, sich Muskulatur und auch Organgewebe wieder aufgebaut hat, aber das Fett so nicht zurückgekommen ist.
Was ja ein positiver Effekt ist, ja. Also wenn ich sag mal, das Gewebe, dass die Muskeln und die Organgewebstrukturen sich wieder regenerieren, aber das Fett wegbleibt, ist das ja durchaus ein positiver Effekt, oder nicht?
Genau, also wenn wir heute ja auch genauer drauf schauen wollen, was passiert denn eigentlich beim Fasten, dann macht ja erstmal bezüglich der Energiebilanz es total viel Sinn, dass auch Fettgewebe aufgebraucht wird. Darum geht es ja.
Also der Energiespeicher.
Fett ist Energiespeicher. Und wir wissen, dass logischerweise wir unterschiedliche Möglichkeiten haben, auf Energie zurückzugreifen. Und dann wissen alle, okay, wir haben ein bisschen Zucker in der Blutbahn, das ist schnell verbraucht. Und wenn der nicht mehr vorhanden ist, muss ich mir irgendwoher neuen Zucker besorgen. Und Gott sei Dank haben wir in der Leber und der Muskulatur Energiespeicher, das nennt sich Glykogen. Glykogenspeicher, die durch mehr muskuläres Training auch mit aufgebaut werden können. Davon haben Männer etwas mehr als Frauen, einfach von der Energiedichte her, auch einfach weil die Muskelmasse bei Männern etwas höher liegt. Und das ist das, was verbraucht wird. Und das ist das, wenn wir davon sprechen, dass die Energiespeicher leer werden. Ja, das ist relativ zügig verfügbare Energie, die in der Leber quasi aus den Reserven wieder umgewandelt werden kann und dann dem Körper zur Verfügung gestellt werden kann. Und dieses Gleichgewicht wird natürlich beeinflusst. Und die Energiedichte reicht dabei, und jetzt können wir uns in Details verlieren, aber zwischen 12 bis 24 Stunden als Energiespeicher in Ruhe, um die zu verbrauchen. Und dann gibt es einige, der, wenn wir jetzt über auch spezifische Fastenmodelle, ich gehe einmal in diese Richtung, also intermittierenden Fastenmodelle sprechen und nehmen so eine Methode wie 16-8, wo wir sagen, okay, wir essen abends nicht zu spät und morgens nicht direkt und weiten das Fastenfenster auf 16 Stunden aus, dann wird in der Zeit der Glykogenspeicher geleert, die Energie wird quasi verbraucht und wenn davon weniger zur Verfügung steht, dann muss im Verhältnis mehr Fett verbraucht werden. Und jetzt gibt es die Gegenbewegung und die Gegenmeinung, die sagt, naja, Moment, wenn ich aber so lange faste, in Klammern 16 Stunden, und wir reden jetzt hier in der Studie über 7 Tage, wenn ich so lange faste, dann ist das ein enormer Stressor für meinen Organismus. Und dieser große Stressor sorgt dafür, dass Stresshormone ausgeschüttet werden. Und dann wissen wir, dass Cortisol, das mehr ausgeschüttet wird, nicht nur auf die Hormonbalance eine Auswirkung haben kann, sondern eben auch neuen Zucker bildet, aber nicht aus Fettreserven heraus, sondern aus Abbau von Muskulatur, Gluconeogenese, die dadurch betrieben wird. Und das sind so ein bisschen die Richtungen, die gegeneinander spielen, wenn wir sagen, ist jetzt Fasten gut oder schlecht unter Umständen. Und von daher muss man sich immer die Datenlage gezielt mit anschauen, welche Vorteile können durchaus mit entstehen. Einer ist und bleibt, natürlich ist die Karenz oder die absolute Kalorienrestriktion über einen gewissen Zeitraum, ob intermittierend oder jetzt hier bis zu diesen 7 Tagen damit verbunden, ich werde auf Reserven zurückgreifen.
Mhm. Super spannend. Jetzt lass uns noch tiefer in diese Studie wirklich mal reingucken. Also zusammenfassend, ich habe es eingangs gesagt, sagt diese Studie, dass tatsächlich dieses Fasten Auswirkungen auf unsere Organe hat, messbare Auswirkungen und eben auch auf unser Blut. Messbar verändert sich unser Blut. Konkret zeigt die Studie, dass nach etwa 3 Tagen Fasten die Proteinzusammensetzung im Blut stark verändert wird. Du hast es dir genauer angeschaut, Matthias. Was passiert da auf molekularer Ebene? Wie verändert sich unser Blut?
Das ist enorm interessant, weil wir quasi aufgrund dieser kompletten Kalorienrestriktion über 3 Tage, und ich habe es eben schon gesagt, 3 Tage, 72 Stunden, der Zeitraum, wo wir jetzt wirklich in so einen Shift-Moment reinkommen, also eine absolute Veränderung. Das heißt, in jeder Zelle passieren jetzt logischerweise Mechanismen. Was erkennen die Zellen? Okay, von draußen kommt vielleicht weniger Blutzucker rein oder in der Zelle ist weniger Fett enthalten oder mir wird nicht genügend Energie zur Verfügung gestellt. Und diese neuen Signale sorgen logischerweise unmittelbar dafür, dass die Zelle sich in den Eiweißen, die sie selbst bildet, verändern muss.
So. Also der Körper, wenn ich da ganz kurz reinhaken darf, der Körper reagiert, also die Zellen, sag mal, die schalten in so eine Art Panikmodus irgendwie, oh, da kommt gar nichts mehr rein. Ich muss jetzt mich verändern in dem, was ich hier tue, sonst geht der Körper drauf, sonst gehe ich kaputt.
Sonst gehe ich kaputt. Und dann gibt es einer meiner Lieblingsbegriffe, den unsere lieben Hörerinnen und Hörer auch kennen, ist, wenn ich von metabolischer Flexibilität spreche. Genau das ist das, wovon wir sprechen. Die Flexibilität entsteht dadurch, dass der Körper erkennt, oh, oder die Zelle selbst, hier kommt zu wenig Energie an. Lass uns effizienter mit der wenigen Energie umgehen, die wir haben. Und das sind unter anderem Proteine, die mehr gebildet werden. Und das wirkt sich aber auch auf andere Strukturen und Gewebsregionen aus, insbesondere das zentrale Nervensystem. Also damit ein Thema, was mit Fasten häufig in Verbindung gebracht wird, neuroprotektive, also nervensystemschützende Mechanismen, auch Strukturen, die gebildet werden. Und das ist doch spannend, dass es nicht nur um Abbau geht, sondern auch um aufbauende Prozesse. Wir haben immer diese Vorstellung, Fasten heißt Katabol, heißt abbauender Prozess und alles wird reduziert. Aber eigentlich ist es eine, so wird es auch in der Studie beschrieben, eine Art Fastensignatur der Eiweiße, die abgespielt werden, die jetzt ganz viele protektive Mechanismen haben. Und die Frage oder die Aussage, ja, aber Fasten verändert meine Hormonzusammensetzung. Ja, klar, natürlich. Das ist doch auch das, was wir damit erzielen wollen. Mhm. Die Frage ist, ist die Belastung für eine individuelle Situation zu hoch? Und klar kann man drauf schauen, wie viel des Fastens soll es denn dann sein? Ob jetzt auf die Dauer am Stück bezogen oder wie häufig ein intermittierendes Fasten durchgeführt wird. Aber darum geht es doch. Und die Mechanismen, die wir sonst auch kennen, auch die kurzfristigeren Mechanismen innerhalb von 12 bis 24 Stunden beginnt, dass beispielsweise der Blutzuckerspiegel, der nüchtern Blutzuckerspiegel, der ja quasi die ganze Zeit vorhanden ist, sich reduziert, aber auch die Insulinausschüttung sich reduziert. Und dann kommen wir natürlich zum spannenden Aspekt, nämlich der Verbesserung der Insulinsensitivität, die sich damit auch abbilden kann.
Also viele, viele positive Effekte nach 3 Tagen dieses ja rigorosen Nullfastens, so will ich es mal nennen, also wirklich des Runterfahrens jeglicher Kalorien, nur noch Wasser darf zu sich geführt werden. Nach 3 Tagen verändert sich also der Körper radikal, die Proteine verändern sich. Die Studie zeigt, dass von 3000 gemessenen Proteinen sich jedes dritte während des Fastens also verändert hat. Das ist schon eine große Zahl. Jetzt lass uns mal weiter gucken. Also das Blut verändert sich, die Proteine verändern sich. Was passiert in unseren Organen bei dieser Form des Fastens?
Nee, je länger das wird, das haben wir schon gesagt, also wir wissen, dass auch Gewebe abgebaut wird. Mhm. Das, natürlich haben wir auch abbauende Prozesse. Gleichzeitig durch dieses neue Anspielen oder Abspielen der Eiweiße und damit der Gene, die quasi aktiv werden, auch quasi aufbauende Eiweißprozesse, bestimmte andere Strukturen, die gebildet werden können. Spannend ist es, lass uns nochmal bei diesem Thema Energie und neue Form der Energieverteilung finden, nochmal genauer bei bleiben. So, das heißt, je länger das quasi anhält, 3 Tage und jetzt dann 4, 5, 6, 7 Tage, desto mehr muss ich auf meine Reserven zurückgreifen. 1,5 Kilogramm Fett, die verbraucht wird, ist eine Energiedichte, die darin enthalten ist. 1 Kilogramm Fett hat ungefähr 9000 Kilokalorien, bei Körpergewebe vielleicht nochmal etwas reduzierter, aber einfach, dass wir uns mal die Energiedichte anschauen, die vorhanden ist. Das heißt, irgendwoher muss diese Energie kommen. Zucker kriege ich jetzt plötzlich weniger. Ich kann zwar auch Muskulatur abbauen und dadurch aus der Muskulatur Zucker bilden, aber die Fettmenge wird mit der Zeit überwiegen. Ja, und dieses Überwiegen sorgt dafür, dass meine Zelle die Fettsäuren verstoffwechseln muss. Jetzt sinkt aber mein Zuckergehalt in der Zelle drin ab. Und dann funktioniert etwas, das kennen alle noch aus dem Biologieunterricht 7. Klasse. Ich habe das schon mal erwähnt, der Zitronensäurezyklus, der funktioniert dann plötzlich nicht mehr so gut. Und die Zelle fängt an, Ketonkörper zu produzieren. Wir haben hier in einer Pro Edition mal über ketogene Ernährung gesprochen. Und ketogene Ernährung heißt letztendlich, dass wir es fördern wollen, Ketone zu bilden. Und Fasten ist ein Mechanismus, der das kann. Und diese Ketonkörper sind Energiepakete, die noch nicht zu unserem universellen Energieträger ATP umgewandelt, Adenosintriphosphat umgewandelt werden können. Das passiert vor allen Dingen in der Leber. Das verlässt die Leber, zirkuliert in der Blutbahn, kommt zum Gehirn und kann direkt aufgenommen werden. Und dann haben wir einen super effizienten Energieträger im Gehirn, Punkt 1. Und die mehr Ketonkörper im Gehirn sorgen dafür, dass neue Wachstumsfaktoren im Gehirn aktiv werden. Durch Fasten, durch Nichtessen entsteht Wachstum im Gehirn. Und das sind neuroplastische Veränderungen, neue Synapsen, die gebildet werden, Wachstumsfaktoren, die ausgeschüttet werden, neue Verknüpfungen, neue Neuronen, die gebildet werden können, Lernen, das verbessert wird. Das kann man durch Fasten quasi mit erzeugen.
Also ist schon wirklich faszinierend, wie der Körper sich ja innerhalb von wenigen Tagen, 3, 4, 5 Tagen, so drastisch verändern kann, wie die Energiegewinnung des Körpers sich so schnell umstellen kann. Trotzdem, und das muss man ganz klar sagen, das hat die Studie auch gezeigt und das sagt sie auch, und du bist da auch ein Verfechter von, diese Form des Fastens, also wirklich dieses radikalen Fastens, ist nicht für jeden geeignet. Warum oder wer sollte eher die Finger davon lassen, wirklich die Ernährung auf null runterzusetzen?
Ich würde das einmal pauschal, selten versuche ich es pauschal zu sagen, ich sage immer lieber gerne, schauen wir es uns individuell an, aber an der Stelle pauschal für keinen, der das jetzt bitte einfach probieren sollte. Sondern, also das ist an einer gesunden, sehr kleinen Population getestet und eher herauszufinden, okay, wir haben 3000 unterschiedliche Plasmaproteine getestet und gucken uns die vorher, während und danach an. Das heißt, wir haben sehr viele Messpunkte und unterschiedliche Dinge in einer einzelnen Person, die quasi an der Studie mit teilgenommen hat.
Und die auch überwacht werden ja sozusagen.
Die auch überwacht werden. Und ja. Ich würde das grundsätzlich auch so Konzepte rund um Heilfasten, weil da sind wir auch über längere Zeiträume. Und dann gibt's auch unterschiedliche Modelle, ob nun mit nur Flüssigkeitszufuhr, mit Brühen, mit vielleicht noch Vitamin-, Mineralstoffsupplementierung ergänzend mit dabei. Meines Erachtens heißt es nicht umsonst Heilfasten. Und ich würde es nicht ohne medizinische Aufsicht empfehlen. Punkt. Mhm. Spannend, wie gesagt, der Blickwinkel zu sagen, krass, was dort passiert. Ja, also Gewichtsveränderung ist so das Offensichtliche. Gewebsabbau haben auch schon viele gehört. Aber diese, ich sage es nochmal, diese Fastensignatur, die quasi dadurch mit abgespielt wird, also alles in diesen Modus reinzugehen und nochmal diese deutliche Abfolge unterschiedlicher Gene, die abgespielt werden. Das heißt, es ist in uns verankert, dass wir das können. Und nur weil wir es können, heißt es nicht, dass wir das in unseren Alltag so integrieren müssen. Also ich würde nicht empfehlen, jede 5. Woche im Jahr mit einer Woche rein Wasserfasten zu verbringen. Das macht meines Erachtens keinen Sinn. Es ist ein Mechanismus, auf den wir gepolt sind, weil wir damit konfrontiert waren und wir haben Lösungen dafür gefunden. Und jetzt gehe ich eher an den Punkt zu sagen, lass uns über Methodiken schauen, die bei einer bestimmten Dosierung gut auch in den Alltag integrierbar sind. Da hänge ich eher dran und komme dann häufig auch schon wieder auf Modelle des intermittierenden Fastens, weil wir auch hier metabolische Vorteile haben, weil wir auch hier die zellulären Effekte erzielen können, auch hier Ketonkörper mehr mit produzieren können, beispielsweise durch das weniger häufige Essen und Nahrungskarenzen, aber eben nicht über Tage hinweg unter Umständen mitbestehen zu haben, weil wir kardiovaskuläre Vorteile haben, weil wir positiven Einfluss nehmen können auf die Insulinsensitivität. Ja, wir wieder besser, schneller und effizienter Glucose aufnehmen können, weil es damit ein super Tool ist, wenn wir über Patienten mit Typ-2-Diabetes beispielsweise sprechen. Das Thema Gehirngesundheit habe ich angesprochen und logischerweise auch das Thema Langlebigkeit spielt hier eine ganz entscheidende Rolle. Und das kann ich eben auch abgestuft in einer nicht 7 Tage am Stück gar nichts konsumieren, auch erzeugen.
So, dann lass uns direkt dabei bleiben. Also Matthias Baum, der Gesundheitswissenschaftler mit einem gigantischen Wissensschatz. Was ist die von dir präferierte Form des Fastens? Wie würdest du oder wie fastest du?
Ich finde gerade auch rund um den Einstieg, und das ist das, was mit am besten untersucht ist, wenn wir über Fastenmethoden sprechen, ist, dass wir eine intermittierende Fastenvariante nehmen, die gerne über so eine Art Nachtfasten beschrieben wird. Und das Nachtfasten auch in der mediterranen Ernährung, die wir häufig auch schon mal zitiert haben, die reich an Polyphenolen ist und reich an Meeresfrüchten, sicherlich auch Getreide, aber Vollkorngetreide mit dabei und so weiter, die regional auch nochmal vielleicht gewisse Unterschiede hat. Häufig aber damit in Verbindung steht, dass sogar die letzte Mahlzeit nicht zu spät eingenommen wird und dadurch eine längere Pause über die Nacht entsteht. Und meines Erachtens ist das etwas, was ich mittlerweile, also für die, die uns hören, die mir schon mal zugehört haben, wo ich an vielen Stellen sage, so diese nur das 16:8 zu verwenden und das zu ernst zu nehmen und zu sagen, ich esse nur, mache nur 16:8.
Also davon wirklich würde ich, diese hart mathematische Formel sozusagen durchzuprügeln, ja, durch die Woche.
Davon würde ich insofern abweichen, als das 16:8 einfach auf der Datenlage gut funktioniert. Stoffwechselseitig wissen wir, wir haben eine Verbesserung der Insulinsensitivität, wir haben eine Verbesserung, auch neurologische Effekte, die damit erzeugt werden können. Ganz viele Aspekte rund um bessere Flexibilität, eine höhere Fettverbrennung quasi mit anzuregen und so weiter und so fort. Erzeugt bei manchen aber häufig, dass sie sagen, nee, ich mache das aber dann noch länger. Beispielsweise. Oder den Aspekt, den ich eben mit dem Stresssystem angesprochen habe, auch gar nicht berücksichtigt wird. Also ich kenne viele, die auch zu mir in die Praxis kommen, die sagen, hey, intermittierendes Fasten, das mache ich quasi von Haus aus. Ich kann morgens nicht frühstücken und mittags habe ich eigentlich auch keinen Hunger. Ich habe einen ziemlich stressigen Tag und dann esse ich nur noch abends. Dann esse ich nur eine Mahlzeit am Tag und die esse ich dann verhältnismäßig vielleicht sogar etwas spät und dann gehe ich ins Bett, habe dazu noch ein bisschen Alkohol getrunken und regeneriere einfach über die Nacht nicht gut. So, und deswegen zurück, das Nachtfasten ist einfach ein wunderbarer Einstieg, nicht zu spät und morgens vielleicht nicht direkt oder die letzte Mahlzeit sogar sehr früh zu setzen. Also es gibt da eher so Ansätze, dass man sagt, eher um die Mittagszeit, Nachmittagszeit rum, 15, 16 Uhr und dann Pause bis zum nächsten Morgen. Und dann gibt es viele Vertreter, die, wo ich auch definitiv zugehöre, zu sagen, ich die Variante morgens direkt, also so aufstehen und direkt zu frühstücken, das brauchen wir rein theoretisch nicht, weil wir hier sehr gut über die natürliche biorhythmische Cortisolausschüttung am Morgen aus Energiereserven erstmal uns noch gut versorgen können. Und dann würde ich eher sagen, okay, erst eine körperliche Bewegung und dann etwas frühstücken, wenn wir es als Frühstücken nennen. Ich finde es da im Englischen ist der Begriff schon besser, nämlich das Fasten zu brechen, letztendlich also Breakfast zu betreiben. Und Frühstück suggeriert, es muss früh sein. Ja? Mhm. Ein Stück sehr früh zu uns zu nehmen. Aber es ist eher so erste Mahlzeit, so würde ich es dann vielleicht eher nehmen. Und die nicht unmittelbar nach dem Aufstehen. Und dann habe ich hier ein schönes Fastenfenster und damit kann ich spielen und variieren. Und dann kommen wir in diese Variante rein, das bis zu 16:8 ist meines Erachtens die sinnvollste und gut integrierbare Variante.
Spannend. Also das Thema Fasten hier nochmal wirklich von einer anderen Seite beleuchtet. Diese Studie, wir packen sie in die Shownotes, wer da mal reinklicken will und sich da tiefer einlesen mag, sehr, sehr gerne. Die Studie zeigt also, dass Fasten nicht nur kurzfristige, zum Beispiel gewichtsreduzierende Effekte hat, sondern auch langfristig gesundheitsfördernde Potenziale birgt, aber eben, und das ist wichtig, dieses radikale Fasten, was in dieser Studie gemacht wurde, 7 Tage, also keine Nahrung zu sich nehmen, keine Kalorien, nur Wasser, ist etwas, wo wir definitiv sagen, probiert es nicht alleine aus. Wenn ihr sowas machen wollt, dann nur unter ärztlicher Betreuung oder wirklich in einem professionellen Heilfastenprogramm, wo ihr überwacht werdet, dass man das wirklich machen kann. Das ist nichts, was jeder einfach mal so machen sollte.
Nein, und vor allen Dingen im Kontext und auch darauf wird hier auch hingewiesen, im Rahmen bestimmter auch Erkrankungen kann es durchaus sinnvoll sein, weil wir natürlich auch nochmal einen enormen Impact, weil was sind diese ganzen Proteine, über die wir sprechen? Das ist natürlich Reaktion auch des Immunsystems. Mhm. Und bei entzündlichen Prozessen kann das durchaus bis hin zu einem, ich nenne es mal den häufig zitierten Gamechanger sein, dass man hier vielleicht einen Ansatzpunkt findet, wirklich auch Entzündungen nachhaltig reduzieren zu können. Du hast eben dieses Thema der Gewichtsreduktion angesprochen. Das ist ja hier auch nicht das übergeordnete Thema. Und auch beim intermittierenden Fasten eigentlich nicht.
Es passiert halt, es ist ein Nebeneffekt.
Es ist, wenn dann, ein Nebeneffekt. Aber wir müssen hier auch ehrlich sein, dass die Daten, die es dazu gibt, das intermittierende Fasten nicht primär der Abnehmfaktor ist. Also wir haben in den Jahren, so in den 10er Jahren, wo Nuller und 10er Jahren, wo wir viel, so die ersten Ideen, so die ersten Trend war da noch viel zu früh, aber so die ersten Pioniere in dem Bereich und dann so die Idee gehabt hat, na, wenn ich intermittierend faste, dann zwinge ich meinen Stoffwechsel dazu, in 8 Stunden sich mit Ernährung zu beschäftigen und die restliche Zeit eben nicht. Und das wirkt sich in der Körperzusammensetzung auch darauf aus, dass ich zum Beispiel weniger Energie einspeichere. Aber wir müssen ehrlich sein, am Ende gilt auch hier Bilanzierung, Energieaufnahme und Verbrauch. Und das intermittierende Fasten, wenn ich das nutzen möchte, dann sollte ich aber auch weniger essen. Ja, also anders ausgedrückt, die Idee, und das kann für einzelne Personen vielleicht funktionieren, aber es gibt keine, zumindest nicht mehr bekannte Studie, die jetzt wirklich klar sagt, ich habe ein Ernährungsprogramm mit einer Kalorienrestriktion um meine 15-20%, vergleichend mit 16-8 Fasten keine Kalorienrestriktion. Dann würde ich auf der einen Seite erkennen, dass das mit der Kalorienrestriktion besser funktioniert, wenn ich das richtig bilanziere. Und Punkt zwei, ich habe keinen Vorteil, wenn ich Kalorienrestriktion und intermittierendes Fasten mache gegenüber nur der Kalorienrestriktion. Vielleicht ist das nachvollziehbar. Aber, und das ist wichtig, wenn wir nochmal auf Abnehmen darauf eingehen, dann kann natürlich das intermittierende Fasten helfen. Warum? Weil wenn ich das kombiniere mit einer niedrigen Mahlzeitenfrequenz, dann bleibt mir einfach weniger Zeit zu essen.
Ich bin halt auch einfach dann erstmal satt nach, keine Ahnung, 1,5 Teller, wie auch immer.
Genau. Wenn ich 16 Stunden faste und 8 Stunden essen kann und mir noch selbst sage, okay, so 2, 3, vielleicht 4 Stunden zwischen den Mahlzeiten hätte ich dann ganz gerne noch eine Pause. Naja, dann sind wir uns doch einig. Dann kann ich in eine Mahlzeit oder dann kann ich, also 3 wird schon eng werden.
Das heißt, es ist eigentlich also wirklich reine Mathematik, dass durch den kürzeren Zeitraum, den ich habe zum Essen, ich einfach wirklich weniger Kalorien zu mir nehme, eigentlich unbewusst. Ich esse halt eine normale Mahlzeit, bin satt, aber anstelle, dass ich dann vielleicht wie an normalen Tagen 3 Mahlzeiten oder 4 am Tag esse, kann ich halt bei diesem intermittierenden Fasten nur 2 essen. Und dadurch habe ich eine Kalorienreduktion, die am Ende natürlich auch zu einer Gewichtsabnahme führen kann.
Dann würde sie auch genau dazu führen. Aber auch nicht unmittelbar im Vorteil gegenüber, wenn ich einfach nur konstant eine Kalorienrestriktion habe. Mhm. Für den Stoffwechsel ansonsten sehe ich ganz viele Vorteile auf Ebene des Immunsystems, Darmregeneration, Darmschleimhautregeneration, Verdauungssekretion, Insulinsensitivität. Da sind so viele Faktoren, wofür intermittierendes Fasten wirklich hervorragend geeignet ist. Aber jetzt allein auf die Gewichtsreduktion nicht unbedingt. Und wie du sagst, es ist dann fast schon unterbewusst. Und da kommen wir in einem anderen Thema näher, über das haben wir auch schon häufiger gesprochen, nämlich das intuitive Essen. Ne? Mhm. So dass ich eigentlich eine Entscheidung treffe. Wir alle wollen uns doch in Wahrheit nicht mit reiner Bilanzierung auseinandersetzen. Also klar. So, keiner hat jetzt irgendwie Lust, Kalorien zu zählen. Aber wir dürfen uns halt auch nichts vormachen, wenn beim Zu- und Abnehmen, es gilt in beide Richtungen, also für die Sportlerinnen und Sportler, die jetzt zuhören und in einer Art Massephase sind und Gewicht zunehmen wollen, wenn man nicht konsequent drauf schaut, dann wird die Gewichtszunahme eben genauso wenig funktionieren, genauso wie die Abnahme auch. Und da darf man sich nicht so viel vormachen, dass man das schon irgendwie funktioniert. Und am Ende des Jahres beispielsweise sagt man, oh, jetzt habe ich irgendwie doch 3, 4, 5 Kilo zugenommen. Oder jetzt habe ich eben doch nicht das an Gewicht zunehmen können in der Zeit.
Matthias, abschließend noch von dir eine kurze Einschätzung. Du hast eben in einem Beisatz gesagt, dass eben auch dieses krasse Fasten, wie wir es hier in dieser Studie gesehen haben, also wirklich diese krasse Reduktion der Kalorien auf null über mehrere Tage, dass es durchaus auch erhebliche Effekte hat auf die Entzündungswerte, die Entzündungs- oder Proteine, die für Entzündungen im Körper zuständig sind oder verantwortlich sind. Heißt das oder siehst du eine reelle Chance, dass ich aus solchen Fastenmethodiken, aus solchen radikalen Fastenmethoden Therapien entwickeln lassen, die bei bestimmten Problemen helfen können?
Ich gehe fest davon aus und auch weiß oder kenne auch das ein oder andere Konzept, wo Fasten, auch so Varianten des, wir haben ja auch schon mal zugesprochen, so Scheinfasten-Varianten, ne? Also schon eine starke Kalorienrestriktion gepaart, vielleicht eher in so eine ketogene Ernährungsrichtung, natürlich, das auch dafür eingesetzt wird. Wobei wir hier wieder doppelt und dreifache Effekte haben, weil natürlich viele Stoffe, die entzündungsfördernd sind, erst gar nicht zugeführt werden und gleichzeitig diese Umstellung stattfindet, also diese Eiweißabspielung sich quasi auf der Ebene mit verändert. Und ich kann mir sehr wohl vorstellen, dass das ein in Therapiemodellen oder Konzepten durchaus eine Heimat findet und gefunden hat, weil es ist jetzt auch nichts Neues, ne? Es ist eher jetzt die Erkenntnis, was passiert auf molekularer Ebene, versus es wird seit Tausenden von Jahren auch als Fastenkuren quasi mit betrieben. Ob das die breite Masse erreichen wird, weil für die Menschen, die jetzt trotzdem aus eigenem Interesse auch vielleicht schon mal probiert haben, längere Zeit zu fasten, als jetzt mal ein intermittierendes Fasten drüber hinaus zu gehen, merken ja auch, was das mit einem vielleicht darüber hinaus noch macht. Und 7 Tage nicht essen klingt jetzt erstmal ha, für nur 7 Tage und dann passt das schon. Aber es ist natürlich auch auch mental unter Umständen eine Herausforderung. Und das darf man beim Fasten auch nie vergessen. Es kann auch je nach Stoffwechsel und individueller Stoffwechselsituation dazu führen, dass man mit dieser radikalen Umstellung nicht so gut zurechtkommt. Weshalb viele der Heilfastenmodelle auch eher so ein bisschen Vorlauf schon vorweg mitgeben. Also nicht so, ich komme quasi so wie es jetzt nach Fasnacht, Fasching und Karneval war, dass man sagt, ich habe bis Dienstagabend noch mein Bier getrunken und jetzt stelle ich komplett alles um, ist sehr radikal und der Stoffwechsel kann darauf unter Umständen nicht gut reagieren, muss weiter entgiften und es fehlen dann plötzlich wichtige Mineralien, Vitamine und die Entgiftungsprozesse können nicht mehr gut ablaufen, also gerade so im Leberkontext. Will meinen, dass wir in der Implementierung für alle es schwierig werden wird, aber natürlich ist es ein Teil der gesamten Lösung, insbesondere auch bei entzündlichen Prozessen, klar.
Forscher des Berlin Institute of Health, der Norwegian School of Sports Science und der Queen Mary University of London haben den Einfluss eines 7-tägigen Wasserfastens auf den Körper untersucht und dabei festgestellt, dass sich also nach 3 Tagen die Proteinzusammensetzung im Blut erheblich verändert, was zu Anpassungen in den wichtigsten Organen führt. Besonders bemerkenswert sind die Auswirkungen auf unser Gehirn und den Energiestoffwechsel. Kurzum, die Studie bestätigt, dass Fasten nicht nur kurzfristige Effekte hat, sondern auch langfristig gesundheitsfördernde Potenziale mit sich bringt. Ein großes Thema und ich bin sicher, es gibt bei euch viele Fragen dazu. Her damit. Vielleicht fastet ihr auch gerade. Berichtet uns doch gerne mal, was ihr genau weglasst, wie ihr euch fühlt, wie lange ihr fastet. Und was ihr wissen wollt rund um dieses Thema, ihr könnt uns schreiben. Am besten geht's über die Spotify-Kommentarfunktion. Einfach unter diese Folge hier kommentieren oder über Instagram auf dem Kanal von Artgerecht. Schickt uns gerne auch eine Frage per E-Mail an podcast@artgerecht.com. Und heute in einer Woche, am nächsten Donnerstag, wird Matthias Baum und sein Team diese Fragen für euch beantworten. Ich bin Felix Möse, sag herzlichen Dank, wünsche euch gutes Durchhalten, wenn ihr im Fasten seid und wenn ihr nicht fastet, dann trotzdem eine gesunde Zeit. Wir hören uns nächsten Donnerstag. Bis dahin, Matthias, vielen Dank.
Vielen Dank.
Health Nerds, der Gesundheitspodcast von Artgerecht. Jeden Donnerstag neu.
Ein All Ears on You Original Podcast.